Wir werden ja mit dem heutigen Sonntag an Einzug in Jerusalem erinnert, wo der Herr Jesus so vom letzten Wegabschnitt, der für ihn sicher spezielle Weg gegangen ist, in einem grossen Spannungsfeld. Auf der einen Seite das Hosianna, das wir gehört haben, und auf der anderen Seite nachher Kreuzigen, ein paar Tage später. Einfach der Wechsel, das Ambivalente der Menschen, wie das schnell gewechselt hat. Und wir haben das letzte Jahr miteinander die Geschichte aus dem Matthäus-Evangelium angeschaut. Und dort haben wir den Schwerpunkt noch so ein bisschen gehabt. Auf dem Nissan, auf dem 10. und dann der 14. das Opferlamm, das Passalamm und so weiter. Und ich möchte einmal das Ganze aus dem Lukas mit euch anschauen. Und wir schlagen auf im Lukas 19. Und ich lese dort Vers 28 bis 40 mal. Lukas 19, Vers 28 bis 40. Und nachdem er das gesagt hatte, zog er weiter und reiste hinauf nach Jerusalem. Und es geschah, als er in die Nähe von Bethphage und Bethanien kam, zu dem Berg, welcher Ölberg heißt, da sandte er zwei seiner Jünger und sprach: Geht in das Dorf, das vor euch liegt, und wenn ihr hineinkommt, werdet ihr ein Füllen angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Bindet es los und führt es her. Und wenn euch jemand fragt, warum bindet ihr es los, dann sprecht zu ihm, der Herr braucht es. Da gingen die Abgesandten hin und fanden es, wie er ihnen gesagt hatte. Als sie aber das Füllen losbanden, sprachen seine Besitzer zu ihnen, warum bindet ihr das Füllen los? Sie sprachen, der Herr braucht es. Und sie brachten es zu Jesus und warfen ihre Kleider auf das Füllen und setzten Jesus darauf. Als er aber weiterzog, bereiteten sie ihre Kleider auf dem Wege. Und als er schon dem Abhang des Ölbergs näherte, fing die ganze Menge der Jünger freudig an, Gott zu loben mit lauter Stimme wegen all der Wundertaten, die sie gesehen hatten. Und sie sprachen: Gepriesen sei der König, der da kommt im Namen des Herrn. Friede im Himmel und Ehre in der Höhe. Und etliche der Pharisäer unter der Volksmenge sprachen zu ihm: Meister, weise deine Jünger zurecht. Und er antwortete und sprach zu ihnen: Ich sage euch, wenn diese schweigen sollten, dann würden die Steine schreien. Bis so weit davon. Wenn wir die Geschichte anschauen, sind auch die Jünger in einem grossen Spannungsfeld gewesen. Er tut im 9. Kapitel im Vers 51 gesagt, oder steht: Es geschah aber, als sich die Tage seiner Wiederaufnahme in den Himmel erfüllten und er sein Angesicht entschlossen nach Jerusalem richtete, um dorthin zu reisen. Und das sind noch 9 Kapitel, wo er mit Gleichnis, mit Erlebnis und so weiter gefüllt hat. Und die Jünger sind einfach im Eindruck hinein und sie haben das Einziehen in Jerusalem und dann das Rausgehen von den Römern und das Aufrichten vom Königreich, das haben sie miteinander verbunden. Und ich weiss nicht, ob ihr es auch schon erlebt habt, aber ich habe schon mehr erlebt, bei mir selber und bei anderen. Ein Klischee bringen wir selber nicht weg. Das muss ein Höherer machen. Und sobald wir von irgendetwas oder von irgendeinem Ereignis einfach ein Klischee haben, dann ist das manchmal der Weg tief eingeprägt in uns. Das ist einfach da. Wir schauen immer alles durch die Brille anschauen. Und wenn die Brille rosarot ist, sehen wir alles, was wir anschauen, ist rosarot. Und wenn die Brille ganz dunkel ist, sehen wir alles ganz dunkel durch die Brille. Und bei den Jüngern ist es ein bisschen so gewesen. Der Herr Jesus hat ihn ein paar Mal, etwa 4 Mal allein im Lukas-Evangelium noch versucht aufzuzeigen, was ihn in Jerusalem wartet. Aber er hat sie nicht von dem Klischee weggebracht. Für sie hat das einfach gestummen. Jetzt gehen wir miteinander mit dem Herr Jesus nach Jerusalem und er baut jetzt sein Reich auf, sein Königreich. Und wir sind nachher bei ihm Minister, irgendwelche Positionen und Aufgaben. Ich habe da einfach 2 Stellen habe ich für mich noch rausgeschrieben, um das zu zeigen. Im Lukas 9, 22, der Sohn des Menschen muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und den obersten Priestern und Schriftgelehrten. Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tag auferweckt werden. Und dann ein paar Vers weiterhin, 44 und 45. Lass diese Worte in eure Ohren dringen, sagt er. Lasst meine Worte jetzt in eure Ohren dringen. Hört, was ich sage. Und dann fährt er weiter und sagt, der Mensch, der Sohn des Menschen wird in die Hände der Menschen ausgeliefert werden. Sie aber verstanden das Wort nicht und es ward vor ihnen verborgen, so dass sie nicht begriffen und sie fürchteten sich, ihn wegen dieses Wortes zu fragen. Und in dem Sinn sind auch die Jünger nachher in ein immenses Spannungsfeld gekommen. Eigentlich, theoretisch, hätten sie es gewusst, was kommt. Er hat ihnen das ein paar Mal gesagt. Aber weil sie ihr Klischee hatten, ihre Überlegungen, ihre Gedanken, die in eine andere Richtung gegangen sind, hat das nachher beim weiteren Fortgang in Jerusalem für sie eine enorme Spannung ausgelöst. Und ich habe mich gefragt, sind wir nicht auch etwa in so einem Spannungsfeld drin? Wenn ich mir vorstelle, wie manchmal steht in der Bibel, fürchte dich nicht. Ich bin mit dir. Wunderbare Zusagen. Und jetzt kommt in dieser Woche etwas und irgendwie eine Diagnose oder irgendetwas, ein Gespräch oder ich weiß nicht was. Und auf einmal kommt in uns in eine Angst auf. Und da muss ich sagen, was ist jetzt los? Auch das ist ein Spannungsfeld. Und der Herr Jesus mutet uns in unserem Leben immer wieder so Spannungsfelder zu, wo es ihm einfach dann darauf ankommt, woran wir uns orientieren. Tun wir uns in seinem Wort orientieren? Heben wir uns da dran? Oder sind wir Situation gerichtet und versuchen, mit der Situation irgendwie fertig zu werden? Es ist dem Herrn nicht schwer, zu helfen, über viel oder wenig. Das Wort hat mir in diesem Jahr jetzt schon manchmal geholfen, das darf ich euch sagen. Immer wieder bin ich in Situationen gekommen. Wir sind im Moment dran, das Haus zu verkaufen im Grüt. Und ich habe nicht gewusst, dass das der Weg viel Klippen kann haben, mit Pensionskassen und mit allem Möglichen, was dort nie spielt und drin nie kommt. Und da sind wir die letzte Woche auf dem Notar gewesen. Ich war froh gewesen, machen das Zürcher in zwei Etappen, Berner machen es nur in einer. Da sind sie schneller. Da kommt man einfach einmal her und dann wird das gemacht. Und Zürich ist dann zuerst auf dem Notariat das Vorgespräch, wo der Notar noch sagt, was es braucht und was er will. Und dann habe ich ein Aha-Erlebnis gehabt oder ein paar. Und jetzt habe ich aber noch einen Moment Zeit, um die Papiere noch zu beschaffen oder das noch zu regeln. Auch da immer wieder ein Spannungsfeld, wo man reinkommt. Und ich musste sagen, zeitlich kann ich das gar nicht mehr schaffen. So kurz, weil der zweite Termin auch schon festgelegt ist. Und dann habe ich gesagt, Herr Jesus, jetzt musst mir du wieder helfen. Du hast gesagt, es ist dir nicht schwer zu helfen, über viel oder wenig. Und für mich ist das immens viel, aber für dich ist das wenig. Und ich kann euch sagen, bei so einem Papier habe ich schon alle bekommen. Es ist blitzartig gegangen, tipptopp. Und so dürfen wir ihn immer wieder erleben. Er will uns helfen, er will uns führen. Aber was ich auch sagen will, der Weg nach Jerusalem. Und jetzt sind es mit den Jüngern, ist der Herr Jesus unterwegs mit ihnen. Wenn wir auf der Karte schauen, ist er gestartet in der Höhe so vom See Genezareth. Und Jerusalem ist oben am Toten Meer, gerade so quer über. Das sind ungefähr 100 Kilometer Luftlinie. Also der Weg ist weiter wieder 100 Kilometer. Und von dem her gesehen, haben sie viel Zeit gehabt, in diesem Prozess, in diesem Weg runterzulaufen. Und der Weg jetzt nachher auch nach Jerusalem, der Stadt des Friedens, ist ein Weg vom Sterben. Es ist ein Weg von der Selbstverleugnung. Es ist ein Weg vom Abgesonderten sein und nicht vom Angleichen. Und ich denke, der Herr Jesus, oder ich denke es nicht nur, es ist so, er hat das den Jüngern immer wieder sagen. Nachher Briefe tun sie das Gleiche nie. Sie sagen, die Nachfolge vom Herrn Jesus ist nicht, dass wir auf den Schultern getragen werden von einer applaudierenden Menge. Die Nachfolge vom Herrn Jesus ist ein Kreuzesweg. Und ich denke, wir wollen das einander immer wieder sagen, in Treue und in Ermutigung. Dass wir nicht mit einem falschen Klischee, mit einer falschen Vorstellung unterwegs sind. Das Ziel wird ein immens herrlich sein. Auf das freuen wir uns. Aber der Weg ans Ziel, der kann steinig sein und schwierig. Aber wir sind nicht allein. Er führt uns. Er ist mit uns unterwegs. So wie es die Jüngeren erleben durften. Sie sind von ihm geführt worden. Jetzt möchte ich einfach zur jüdischen Geschichte noch einen Moment kommen, um einfach vom Verständnis her vielleicht da noch etwas in den Raum stellen oder zwei, drei Aussagen. Er tut jetzt unterwegs nachher zwei Jünger vorausschicken und sagt, geht in das nächste Dorf hier und beim Eingang werdet ihr eine Sesselfülle finden, bindet es los und so weiter. Und nachher sagt er nicht, wie es abläuft. Da ist für mich der Herr Jesus ganz klar ein Prophet. Er hat die prophetische Gabe, er hat die drei Sachen, die drei Attribute, ich komme nachher noch dazu, die hat er in sich vereint. Aber was ich auch sagen will, das, was er jetzt von diesen Jüngern verlangt und mit ihnen macht, ist trotzdem mal nichts Aussergewöhnliches gewesen. Die orthodoxen Juden, soll ich sagen, die sehr konservativen Juden, die haben das alles so gemacht. Die sind Jerusalem war in ungefähr 10 Kreisen eingeteilt. Und je näher dass man zum Tempel gekommen ist, umso höher war die Heiligkeit gewesen. Und beim Tempel war nachher die grösste Heiligkeit gewesen. Dort sind nur noch die ganz Reinen gekommen. Und jetzt haben die orthodoxen Juden, die strengen, die sturen, die haben irgendwo aussen um, 3,5 Kilometer aussen am Tempel, haben sie ein Vollbad genommen. Das war die erste Reinigung, das war die Voraussetzung. Und dann, dass sie sich nicht mehr beschmutzen, haben sie einen Esel gemietet und sind auf den Esel gehockt und sind mit dem eingeritten. Und das sind sie mit dem Boden nicht mehr in Berührung gekommen. Das heisst, sie haben nicht auf die Sabbatmeile müssen schauen, sie haben auf gar nichts müssen schauen. Sie haben auf dem Esel, auf dem Rücken vom Esel, haben sie bis in den Tempel gehen können und haben kein Gesetz übertreten gehabt. Und haben dort ihr Prozedere machen. Und jetzt nimmt der Herr Jesus das Bild, er hat ja die Geschichte kennt, und sagt diesen Zweinen, geht dort das Eselsfüllen holen und bringt mir das. Das heisst, er hat sich da ausgegeben als sehr konservativen, sehr konsequenten Jude, der jetzt auch schauen will, dass er als Ziel reinkommt. Obschon er ja rein war, der Herr Jesus. Und von dem her gesehen, ist das ein gewisses Doppeldeutig. Einerseits ist das Esels Füllen, das er sagt, auf dem war noch nie ein Last gewesen. Er tut es auch so formulieren. Das heisst, er will eins, das noch nie etwas anderes getragen hat. Dass auch das Tier als solches ein reines Tier ist, so wie man das bei einem Esel sagen kann, in Anführungszeichen. Der Esel war ja nicht bei der reinen Tier gewesen, das ist mir bewusst. Und jetzt möchte ich nochmal eine Anweisung machen, und zwar steht im 2. Mose 13,13, dass die Erstgeburt vom Esel hat müssen gelöst werden mit einem Lamm, mit einem Schaf. Und wenn das die Juden nicht haben wollen, haben sie dem Esel das Knick brechen. Und in dem Sinn ist der Esel auch ein Bild auf uns. Auch wir sind unrein geboren worden und wir sind gelöst worden durch ein Opferlamm, dass wir überhaupt ihm dienen können oder Zugang zu ihm bekommen. Und in dem Moment, wo er einen Esel nimmt, der noch nie eine Last getragen hat, ist das Lamm für den Esel gestorben gewesen. Das heisst, der Esel war so weit rein gewesen und jetzt darf er den brauchen für den Dienst für ihn. Und wir sind unterwegs mit ihm und er ist das Opferlamm, das uns, für uns das gezahlt hat, dass wir ihm dienen können, dass wir sein Wort weitertragen können, dass wir mit ihm unterwegs sein dürfen. Ich werde hier drei Abschnitte machen beim Auftrag, den die zwei Jünger bekommen haben. Der erste ist geht hin und dann bindet los und führt her. Der Joel hat es bereits so in diese Richtung eingespurt. Und ich denke, es ist der Auftrag, der bis heute Gültigkeit hat. Wenn ich jetzt den Auftrag, den die zwei Jünger bekommen, geistlich auslegen, haben auch wir den Auftrag, geht hin. Wir haben um uns herum Menschen, viele Menschen, die noch nicht auf dem Weg sind, die vom Herr Jesus nichts wissen. Wir haben Nachbarn, die sind Moslems, mit denen schon manches Gespräch gehabt. Und jetzt ist ihr Vater schwer krank, er ist im Sterben im Inselspital. Was kann ich sagen? Ja, gestern Abend spät ist die Nachbarin, die Ehefrau, wieder gerade bei der Tür eingegangen. Sie wohnt jetzt beim Sohn im Moment, weil der Vater so krank ist. Und dann habe ich gesagt, darf ich fragen, wie es ihrem Mann geht. Und dann sagt sie, danke vielmals für die Nachfrage. Und hat mir das kurz gesagt. Und dann habe ich gesagt, wir beten für ihn. Und dann sagt sie, danke vielmals. Sie hat jetzt immer so reagiert. Warum? Das ist jeder Strohhalm, der jetzt noch ist, wo sie sich eben dran. Und wenn Gott in so Fällen, und man das schon erleben durfte, eingegriffen hat, sind das ganz starke Zeugnisse. Er macht es nicht immer so, aber er kann es so machen. Geht hin in das Dorf. Geh zum Nächsten. Und, was musst du dort machen? Bindet los. Wir können jemanden nicht befreien, aber wir können ihn nehmen und zum Herr Jesus bringen, fangen mal im Gebet. Dass wir einfach unsere Nachbarn, unsere Mitarbeiter, unsere Mitmenschen, die wir immer wieder mit ihnen Kontakt haben, täglich vor den Gnadenthron bringen. Auch die Psyche, die wir hier machen, das machen wir viel, tun wir einfach für die Leute beten. Und Herr Jesus, wir bringen die dir. Die sind gebunden und du kannst sie befreien. Bindet los und führt es her zu mir. Und dann stehen sie ihm zur Verfügung und dienen ihm. Das ist für mich eindrücklich. Und dann die Aussage, die er gesagt hat, und in diesen Worten ist für mich eine göttliche Vollmacht, wenn nachher die Jünger den Besitzer haben gesagt, der Herr braucht es. Oder der Herr bedarf sein. Es spielt keine Rolle, wie man es formuliert. So war dort eine göttliche Autorität drin gewesen, und die Besitzer haben das Eselsfüllen einfach gelassen. Und ich habe mich gefragt, bei dir und bei mir, bei deinen Gaben und bei meinen Gaben, bei deinen Fähigkeiten und bei meinen, bei deinen materiellen Gütern und überall, wenn es steht, der Herr bedarf es, der Herr braucht es, bin ich bereit, das auch ohne Widerrede zu gehen und zu sagen, ist okay, ist gut, nimm es. Oder sage ich, nein, den Deal mache ich nicht mit dir. Das Essen ist mir und das sage ich, wem und wenn das woher kommt. Und heute ist das Denken vieles so da. Dass man sogar in den Gemeinden über das Materielle, über alles zusammen, selber entscheiden und selber verfügen. Und gar nicht sich bewusst ist, dass Gott uns auf dieser Erde im Neuen Testament einfach als Verwalter eingesetzt hat. Manchmal tut man sich noch ganz fromm auf den Zehnten berufen. Dann gebe ich dir treu. Und dann muss ich sagen, das ist nicht einmal das Alte Testament gut verstanden. Warum? Im Malachi steht vom Zehnten, das ist mir bewusst. Aber wenn ich zusammenzähle, was die Juden gegeben haben in ihrem Leben, in diesen Jahren, so sind sie zwischen 25% und 30% von ihrem Vermögen, von ihrem Einkommen, haben sie schon im Alten Testament gegeben. Jetzt wollte ich aber auch nicht vom Thema wegkommen. Ich will mit dem einfach sagen, der Zehnte ist für junge Leute, die im Glauben neu anfangen, ist das ein guter Maßstab. Da sage ich immer, fangt mit dem an. Aber nachher im Ältersein, im Älteren, dann sage ich, wir sind die Verwalter. Und das sollte die Frage ihnen sein, was kann ich für mich brauchen und der Rest gehört dem Herr Jesus. Der Herr bedarf seiner, dass wir es ihm zur Verfügung stellen, dass wir es ihm geben. Dann haben sie das Eseli zu ihm gebracht, haben die Kleider draufgeworfen, haben ihn drauf da oder ihm draufgeholfen und dann haben sie vor ihm Kleider ausbreitet unterwegs. Und für mich ist ja das wieder ein eindrückliches Bild und wir haben das auch bereits schon im Alten Testament so vorbildet, wo wir das sehen, an 2. Könige 9, 12 und 13, wo beim Jehu, wo er König geworden ist, steht, so spricht der Herr, ich habe dich zum König über Israel gesalbt. Da eilten sie und nahmen jeder sein Gewand und legten es unter ihn auf die bloßen Stufen und sie bliesen in das Schofarhorn und riefen, Jehu ist König geworden. Und jetzt beim Esel auch, sie haben aufs Eseli Kleider gelegt und auf die Strasse Kleider gelegt. Auf der einen Seite war das eine grosse Ehrbüte, die sie gemacht haben. Und auf der anderen Seite war das, und das ist jetzt wieder eine jüdische Überlieferung, da könnt ihr machen damit, was ihr wollt. Die Juden haben ja überall eine Antwort drauf, also für sie ist es fast nicht möglich, dass man keine Antwort findet, auch wenn es manchmal sehr schwierig ist, die Antwort nachzuvollziehen. Und jetzt sagen sie, das Eselfüllen war zu klein für einen erwachsenen Mann drauf. Das heisst, er hat mit den Füßen auf dem Boden gestreift und wäre gleich dreckig geworden, hat sich gleich beschmutzt. Darum haben sie Kleider hergelegt, dass er die Füße über die Kleider können schieben konnte und dass die sauber geblieben sind. Das ist einfach die jüdische Auslegung. Ich will mich da nicht lustig machen darüber, aber einfach, es ist für mich interessant, wie sie die Sachen dann auch erklären. Er ist nachher so gegen Jerusalem zugezogen und jetzt ist er auf dem Ölberg oben. Der Ölberg ist etwa 814 Meter, Jerusalem ungefähr 740 Meter. Das heisst, es ist gut 70 Meter Höhendifferenz. Und wer schon auf dem Ölberg oben ist gestanden, dann sieht man das also schön auf die Altstadt runter. Das ist vor allem morgen früh um 6 Uhr dort oben zu stehen und dann schauen, wie die Stadt verwacht, ist ein eindrückliches Bild. Wie der Verkehr zunimmt, wie der Lärm zunimmt. Zuerst ist noch alles ganz ruhig und schön. Und jetzt steht der Herr Jesus obendran auf dieser und jetzt ist er am Einziehen in die Stadt. Und es steht dort im Vers 37, und als er sich schon dem Abhang des Ölbergs näherte, fing die ganze Menge der Jünger freudig an, Gott zu loben mit lauter Stimme wegen all der Wundertaten, die sie gesehen hat. Was ist das Motiv jetzt vom Jubel, von dem Zurufen? Die Wundertaten. Die Wundertaten Bekehrungen bewirken? In der Regel nicht. Die Wundertaten sind etwas Emotionelles. Das ist etwas Seelisches. Das geht hier, aber nicht sehr tief. Und darum tut der Herr Jesus uns warnen, gerade in der Endzeit, dass er sagt, der Antichrist, die werden Wundertaten machen, aber gehen nicht hin, folgen ihnen nicht, das sind ihre Lehrer. Und die Wunder selber, die der Herr Jesus macht, die passieren in der Regel im Stillen. Da beten ein Grüppli, Älteste beten über jemanden und dann wird dieser Person geholfen und das machen wir nicht gross publik. Das bleibt im Stillen, das bleibt im Verborgenen. Und so habe ich auch schon manches Wunder dürfen erleben, das tue ich da sagen, aber ich will über das nicht reden. Weil der Herr Jesus wird eher nicht jemand anderem lassen. Ja, von einem alten Missionar, der das bitter erlebt, der hat mir gesagt, Markus, ich warne dich vor dem, mach das nicht. Er ist gerufen worden zu einer Person und hat dort mit ihr sollen beten. Und er hat am Bett hat er den inneren Eindruck bekommen, die Person wird gesund. Er hat mit ihr gebeten, noch mit einem Bruder, und die Person ist gestorben. Und dann ist er wieder gerufen worden, wieder zu einer Person, und wieder der gleiche Eindruck, und wieder das Gleiche, und die Person ist wieder gestorben. Er hat beide Mal, hat er in dem Moment, wo er den Eindruck überkommt, hat er den Eindruck kundgetan, den Anwesenden. Und dann ist er still geworden, ist ins Gebet gegangen und gesagt, Herr, was soll das? Jetzt hast du mir den Eindruck gegeben, dass die Person gesund wird, und beide Mal sind die Personen gestorben. Und dann hat ihm Gott gesagt, ganz im Stillen für sich, sagt er, du hast die Ehre oder etwas von dieser Ehre für dich nehmen. Darum hast du das kundgemacht. Du hast das vorher gesagt, jetzt beten wir und die Person wird gesund. Und dann hat ihm Gott gesagt, Ehre werde ich dir nie lassen. Entweder bist du in meinem Auftrag und in meinem Dienst unterwegs und dann tue ich eingreifen, aber ganz im Stillen. Und wenn du die Ehre für dich nehmen willst, bist bei mir an der falschen Adresse. Und ich denke, auch das sind ganz wichtige, zentrale Hinweise, die wir hier sehen bei den Wundertaten, die passiert sind. Die haben eine grosse Menge, haben sie nachgezogen, viele sind mitgekommen, aber nachher blieben von denen unter dem Kreuz und nach dem Kreuz. Die Ausbeute war klein. Dort war nicht mehr viel rum. Warum? Weil es die Wunder sind der Auslöser gewesen und nicht in dem Sinn der Herr Jesus oder der Glauben an ihm als Gottes Sohn. Und gleich ist da die Menge. Und jetzt können wir die noch ein bisschen auseinandernehmen und fragen, wer hat da alles dazugehört? Da sind für mich dort dabei, sind die 12 gewesen. Und dort dabei sind die Geheilten gewesen, die ihnen mal erlebt haben, die ihnen ein Wunder erlebt haben. Die sind nachgefolgt, des Gewisses. Dort drin sind aber auch Sünder gewesen, die einfach gemerkt haben, der Mann tut mit uns auf Augenhöhe verkehren. Der ist nicht oben runter wie die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Der begegnet uns so, wie wir sind. Und nachher sind dort noch Einzelne oder Gruppen von den Pharisäern gewesen. Ein bunter Strauss war dort zusammen und jetzt stimmt da der Grossteil von denen in einen Jubel, in einen Lobgesang einstimmen und stimmen in dem Sinn den Psalm 118 rezitieren, wo ganz klar auch von den Aussagen her auf den Herr Jesus gemünzt ist. Also wo sie sagen, das ist der Messias, der jetzt in Israel, in Jerusalem einzieht. Und von dem her gesehen ist es für mich eindrücklich, wie Gott auch da wieder mit dem Sacharja 9 auf dem Eselsfüllen und jetzt da auch wieder einfach allen zu verstehen geht, das ist jetzt der Messias, der Erlöser, der Erretter, der in Jerusalem einzieht. Das ist aus vielen Zeugen Mund, ist die Botschaft gekommen, wir können glauben oder nicht glauben. Und viel von dieser Menge hat das im Moment geglaubt. Die sind da mitgeschwommen, die haben mitgemacht. Und wenn die nachher richtig gelehrt worden wären, kann man sagen, da wäre eine Erweckung passiert. Aber jetzt kommen da wieder die Pharisäer und die Schriftgelehrten, steht im Vers 39, und etliche der Pharisäer unter der Volksmenge sprachen zu ihm, Meister, weise deine Jünger zurecht. Das hat sie gebissen, das hat sie geärgert. Da ist der Neid aufgekommen. Da ist der Hass aufgekommen. Einfach in ihrem Herzen war eine Mördergrube und nicht die Liebe Gottes. Sie hätten sich ja mitfreuen, dass jetzt das Volk den Weg der Messias verehrt, ihn auflupft, ihm die Ehre bringt mit Palmzweigen und so weiter. Aber nichts so von dem. Das war Hass da, Neid da, Eifersucht, einfach all das Negative. Und dann sagt der Herr Jesus ganz eine knappe Antwort, aber auch wieder bildhaft eine brutale Antwort. Er sagt, wenn die würden schweigen, würden die Steine jubeln oder die Steine loben. Und mit den Steinen tut er ein Stück weit auch ihre steinhärten Herz ansprechen und sagen, eure Herz sind so wie Steine. Darum könnt ihr da nicht einstimmen. Aber jetzt, weil das Volk tut, lassen wir die Steine Steine sein. Und er antwortete und sprach zu ihnen, ich sage euch, wenn diese schweigen sollten, dann würden die Steine schreien. Und jetzt möchte ich die nächsten paar Verse noch nehmen, weil die sind mir auch noch wichtig. Und als er näher kam an die Stadt und sie sah, weinte er über sie und sprach, wenn doch auch du erkannt hättest, wenigstens nach diesem deinem Tag, was zu deinem Frieden dient, nun aber ist es vor deinen Augen verborgen. Denn es werden Tage über dich kommen, da deine Feinde einen Wall um dich aufschütten, dich ringsum einschließen und von allen Seiten bedrängen werden. Und sie werden dich dem Erdboden gleich machen, auch deine Kinder in dir und in dir keinen Stein auf dem anderen lassen, weil du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hattest. Der König, der einzieht in Jerusalem, weint. Über die Stadt, über die Stadt des Friedens. Warum? Er sagt es nachher, weil sie nicht begriffen haben, um was es geht. Und wie wäre es heute, wenn er jetzt heute bei uns oder in Bern würde einziehen würde? Wäre es nicht genau das Gleiche. Er müsste auch bei unseren Städten, er müsste bei uns weinen. Und wie sieht es in der Gemeinde aus? Oder in deinem und in meinem Leben, in unserer Familie? Was wollen wir machen? Auch da dürfen wir beten, wir dürfen ihn bitten, Herr Jesus, hilf uns, dass meine Ehe, meine Familie, dass unsere Gemeinde so aussieht, wie sie du willst haben. Dass sie etwas darf sein zu deiner Ehre, etwas zur Verherrlichung von deinem Namen. Und dass wir nicht ein Schandfleck sind oder etwas, wo er darüber weinen muss. Er hat für uns eine ewige, umfassende Erlösung vollbracht. Und wir haben die frohe Botschaft, wir haben die Möglichkeit, das Evangelium weiterzugeben und wir wollen das weitergeben den Menschen, die um uns herum sind. Und wir wollen uns nicht verhalten wie die Pharisäer und uns ärgern über Sachen, wo wir uns eigentlich darüber freuen dürfen. Das Mitfreuen ist manchmal schwieriger, als das Mittraurig sein. Und gleich haben wir den Auftrag, um uns mitzufreuen an all dem Schönen, was sein dürfen. Der Herr Jesus ist den schwierigen Weg gegangen. Er hat am Kreuz von Golgatha dann nachher ausrufen, es ist vollbracht, ist auferstanden und tut jetzt als Hohepriester beim Vater auch uns vertreten. Das ist für mich etwas Gewaltiges. Er tut für uns beten, dass unser Glaube nicht aufhört. Er tut für unsere Kinder beten. Er tut für unsere Enkelkinder beten. Für die Gemeinde beten. Und wir wollen es gleich machen. Wir wollen viel Zeit in diesem Dienst verbringen. Es tut mir immer wieder weh, wenn mir alte Leute sagen, ich bin für nichts mehr da, mich kann man nichts mehr brauchen. Dann muss ich sagen, irgendwo hast du die Grundprinzipien da drin noch schlecht begriffen. Warum? Gerade im Alter, wenn die Beweglichkeit nachlässt, von den Augen her, von den Gliedern her, vor allem wenn der Wirkungskreis nachlässt, dann haben wir den Priesterdienst. Den können wir überall machen, den können wir im Bett liegend machen. Und wir wollen den viel machen. Weil mit dem bewegen wir Gottes Arm. Mit dem können wir in Häuser reingehen, wo wir sonst nicht reinkommen. Wir können in Ehen reingehen, wo Probleme sind, wo wir auch nicht reinkommen, wo wir nichts bewegen. Und da will er uns noch vermehrt brauchen, auch in der letzten Zeit, dass sein Reich bauen wird. Amen. Ich bete noch. Herr Jesus, ganz herzlichen Dank, dass du den schwierigen Weg, den schmachvollen Weg gegangen bist bis ins Kreuz. Am Palmsonntag hat es noch im Moment ganz anders ausgesehen. Die Menschen haben jubiliert, sie haben dazugerufen. Sie haben dich umworben. Ein paar Tage später haben die gleichen Leute gerufen, kreuzige ihn. Herr Jesus, so sind wir Menschen. Sehr wechselhaft, sehr launenhaft. Und gleich hast du für uns gezahlt. Du bist für uns ans Kreuz gegangen. Du hast eine ewige Erlösung vollbracht. Herr Jesus, danke, dass wir aber auch heute mit dir unterwegs sein dürfen. Dass du uns rausgerettet hast aus Sünde, aus Elend raus. Dass du unsere Füße auf dem Felsen gestellt hast und dass wir dürfen als Botschafter für dich da sein. Auch gerade an dem Ort, auch im Silo, jedes an seinem Arbeitsplatz. Herr Jesus, lass du da immer wieder dein Zeugnis weitergeben. Dass wir etwas von deiner Liebe weiterstreuen, auch gerade auf die Osterzeit her, wo viel Süßes verteilt und verkauft wird, dass wir das Beste weitergeben unseren Mitmenschen. Herr Jesus, schenk du mir, schenk du uns offene Augen, dass wir sehen, wo du Herzen vorbereitet hast, dass wir sehen, wo du uns Türen öffnest, dass wir dir gehen und dass wir uns von dir brauchen lassen. Jedes an dem Ort, wo du hergestellt hast. Amen.